Daily Soap ist für Serienautoren, Autorinnen nach wie vor die beste Schule. Also das Writers Room System in Amerika ist wirklich gleichzeitig ein Ausbildungssystem, war viel mehr wie eine Lehre als wie ein Studium.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Hi, ich bin Eugene und freue mich heute mit euch über das Thema Serien zu sprechen, die Arbeit im Writers Room und die Serienproduktion im Allgemeinen auch vielleicht mit anzufassen. Denn der Serienmarkt ist ja heutzutage auch, würde ich sagen, stark im Wandel, auch durch die aktuelle Situation, wirtschaftliche Situation auf der einen Seite, aber auch vielleicht auch durch der Serienboom, den wir bis jetzt hatten, der vielleicht so ein bisschen abflacht und jetzt vielleicht so ein bisschen konsolidiert. Ne? Also welcher Streamer bleibt übrig? Wie entwickelt sich der Markt? Also viele Sachen, die gerade passieren, meiner Meinung nach, die super spannend sind, aber ich kann mir vorstellen, dass mein Gast auch dazu einige Gedanken hat. Wir werden aber heute so ein bisschen den Blick auf den Nachwuchs werfen, oder besser gesagt auf den Talent oder auf die NewcomerInnen und in unserem heutigen Gespräch über die Wege zur Serie sprechen, Trends in der Serie vielleicht uns anschauen und allgemein auch schauen, wie sich die NewcomerInnen im Serienmarkt überhaupt behaupten können heutzutage. Diese Folge ist eine Kooperationsfolge mit der Filmuniversität DFFB in Berlin und Serial Eyes. Und weil ich Serial Eyes gerade genannt habe, unser Gast kommt auch von Serial Eyes, klingt wie so eine Stadt, ist von Serial Eyes auch da. Es ist nämlich die Katrin Merkel. Sie ist Head of Studies bei Serial Eyes, Produzentin und Dramaturgin. Hi, Katrin.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und dass wir uns hier heute zusammensetzen können. Wir haben ja beim Indie Film Talk immer eine Tradition, wenn wir über ein Thema sprechen und einen Gast haben, der vielleicht noch nicht da war. Wir fragen nämlich gerne, wie man denn zum Film, in Anführungsstrichen, oder zur Serie gekommen ist. Wie ist denn dein Weg in die Branche?
Ich habe in Hamburg studiert, Germanistik und Französisch. Und im Rahmen der Germanistik gab es damals, wir reden von den späten 80ern und den frühen 90ern. Da gab es noch gar nicht diese Vielzahl von Studiengängen jenseits der Filmschulen für Producing und Dramaturgie. Und da gab es in der Germanistik den Schwerpunkt Theater und Medien, den ich mit großem Interesse belegt habe. Ich wollte aber ursprünglich Journalistin werden. Und das hat aber nicht geklappt nach dem Studium. Das Volontariat kam nicht zu mir. Und dann habe ich gedacht, ach, Film und Fernsehen interessiert dich sowieso viel mehr. Habe angefangen, Praktika zu machen und bin da dann quasi am Set sehr schnell zum Thema Drehbuch gekommen. Also meine Aufgabe, die Drehbücher zu kopieren, es dauerte immer ewig, weil ich anfing, die zu lesen. Und dann eben auch das Gespräch gesucht habe über die Drehbücher, bis jemand sagte, so, willst du nicht mal mit der Producerin sprechen? Ich wusste nicht mal, dass es den Job überhaupt gibt. Und und so habe ich dann alle möglichen Stationen durchlaufen. Und bis ich irgendwann selber zum Schreiben kam, ich habe ein paar Jahre als Autorin den Einstieg gefunden über die Daily Soap und das fantastische, gerade wiederbelebte Format Richterin Barbara Salisch. Und habe aber schnell gemerkt, dass ich eigentlich noch viel mehr Freude daran habe und eigentlich auch besser bin, anderen zu helfen, ihre Ideen zu Papier zu bringen. Und so bin ich dann bei der Dramaturgie gelandet, habe als Lektorin mein Geld verdient, bin dann irgendwann bei RTL in Köln gelandet im Lektorat und nach der Zeit bei RTL war ich dann freiberuflich als Dramaturgin tätig, hauptsächlich für Serienformate aus einem ganz pragmatischen Grund, weil in der Serienproduktion man eben auch über längere Zeiträume beschäftigt ist, um davon leben zu können. Und habe angefangen zu unterrichten, auch in Köln, wo ich lebe, an der IFS und inzwischen aber auch an vielen anderen Institutionen. Ja, so bin ich zur Dramaturgie gekommen und zum Unterrichten Und wenn man im Serienbereich tätig ist, dann kommt man früher oder später mit diesem amerikanischen Writers Room Modell in Berührung. Und die Beschäftigung damit hat zu einem Buch geführt, was ich mit meinem lieben Kollegen Timo Gößler, der an der Filmuni Babelsberg unterrichtet, haben wir dieses Buch gemeinsam verfasst, weil das so ein Steckenpferd ist, dieses Thema von uns beiden. Und ja, ich denke mal, dass dieses Buch mich dann letztendlich zu diesem Job bei Serial Eyes geführt hat. Diese Ausbildung für Weiterbildung für Serienautoren, Autorinnen, aber eben auf internationaler Ebene, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen.
Du hast gerade das Buch angesprochen, du meinst der German Room, ne? Genau. Von dem Buch sprichst du, genau. Dann würde ich doch kurz da nochmal eingehen, weil den habt ihr ja dann publiziert. Und warum dachtet ihr denn, dass das fehlt, dieses Buch in Deutschland?
Das war ja so eine Erfahrung aus unserem Berufsalltag. Diese Arbeitsweise ist so mit dem Auftauchen der Streamer 2014, 15 auf dem deutschen Markt eigentlich so richtig ins Bewusstsein gelangt hier bei uns in Deutschland. Und dann haben alle möglichen Leute gedacht, ach, voll geil, machen wir auch. Und Timo und ich, wenn wir dann nachgefragt haben, ja, wie jetzt? Was genau habt ihr gemacht? Ja, wir hatten Writers Room und war voll super. Wir so, ja, was habt ihr da gemacht? Ja, wir saßen so 3 Tage zusammen und haben mal so Ideen ausgetauscht und hin und her gebrainstormt. Und das war dann immer der Moment, wo wir uns gedacht haben, das ist kein Writers Room. Das ist viel mehr als das. Dieses Some Writers in the Room werfen ein paar Ideen hin und her. Und wir haben beide starkes Sendungsbewusstsein und haben uns gedacht, nee, also Leute, jetzt mal ehrlich, wir schreiben das jetzt mal auf und untersuchen, haben uns in der Folge auch viel damit befasst, welche Ausprägungen das hat, weil wir gedacht haben, wir müssen erst mal lernen, ein gemeinsames Wording, dass wir überhaupt mal alle von dem Gleichen reden. Wir müssen uns darüber austauschen, was ein Writers Room ist. Da gab es einfach riesen Missverständnisse und Autorinnen wollten alle Showrunner sein. Sender und auch Produzentinnen wollten Writers Rooms machen, aber ohne sich wirklich im Klaren darüber zu sein, was das bedeutet, was das kostet, was das für ein Aufwand ist, was es erfordert. Und da sahen wir einfach die Lücke und man muss sagen, dass es offensichtlich auch funktioniert hat. Also wir kriegen bis heute, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, 2021, aber wir kriegen immer wieder und immer noch so das Feedback, dass das einfach sehr geholfen hat, wirklich in der Kommunikation von allen Seiten, ne, dass man einfach mal aufgeschrieben hat, aha, das sind die Prinzipien. Und dann kann man ja auch darüber reden, in welcher Weise man vielleicht davon abweicht, was geht, was nicht geht. Aber dieser totale Wildwuchs in den Begriffen, die mit diesem Writers Room System einhergehen, also zuallererst natürlich dieser Showrunner, also das einfach mal so ein bisschen auf solide Füße zu stellen und Wording und Funktionsweisen zu erklären. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Da würde ich noch einmal kurz darauf eingehen, bevor wir dann nochmal so den Blick nochmal zurück auf die ganze Serienlandschaft werfen. Wie unterscheidet sich denn jetzt mit dem Wissen der German Room, wenn man so will, von dem US Writers Room? Gibt es da Unterschiede, die du erkennst oder lernen wir gerade nur vom Writers Room und bauen das bei uns mit ein?
Ja, es ist so ein Prozess, ne, der Jahre dauert. Wir können dieses System nicht 1:1 applizieren. Das fängt an, wir haben einen ganz anderen Markt, der ist viel kleiner als der US-amerikanische Markt. Wir haben für Produktionen ganz andere Budgets. Ne? Also wir können dieses System, wie das in Amerika funktioniert, im Übrigen ja auch funktioniert für die Herstellung von, ich sag mal, großen Cable-Staffeln, die 21, 22 Episoden haben. Damit geht's ja schon los. Das ist bei uns ja schon eher die Ausnahme, ne? Aber das ist, sage ich mal, wofür der US Writers Room erfunden wurde, ne? Um diese unheimliche Anzahl von Drehbüchern, von Minuten, von Episoden auszuspucken in einer ganz klar umrissenen Zeit. Und also angefangen, wir haben nicht das Geld, nicht die Ausstattung und wir haben einfach auch eine völlig andere Storytelling-Kultur und Arbeitskultur. Ne, also bei uns in Deutschland speziell haben wir das sogenannte Redakteursfernsehen, bedeutet eine sehr starke Einbindung von den auftraggebenden Sendern. Das hat wiederum mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun, weil nach dem Krieg über Jahrzehnte gab es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also kommerzielles Fernsehen gibt es bei uns in Deutschland und in Europa erst seit den frühen 80er Jahren. Das heißt, bis dahin gab es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in der DDR staatlichen Rundfunk. Und mit dem Einzug der Privatsender hat sich an dieser Arbeitsweise, ne, dass die auftraggebenden Sender, die eine hundertprozentige Auftragsproduktion bestellen, ist ja ein ganz anderes System als in Amerika, wo sie das Studio, sogenannte Studiosystem haben. Das heißt, eine Serie wird vom Studio zu größeren Teilen finanziert und wird dem Network nur für die Nutzung, für die Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Ne? Also es ist wirklich ein komplett anderes wirtschaftliches System, ein komplett anderes Storytelling-System und eine andere Produktionskultur. Und da muss man dann einfach erstmal hinschauen, was Sinn macht, was geht und was nicht geht. Und wenn wir dann bei der Arbeitsweise sind, ne, mal von der die Einflussnahme von Auftraggebern in unserem System ist diametral entgegengesetzt zu diesem Showrunner/Writers-Room-System, dem amerikanischen, wo eben dieser Showrunner die absolute produktionelle und kreative Leitung hat. Also da wird ganz klar mit Hierarchien gearbeitet und das ist was, was unserer Entwicklungskultur komplett entgegensteht, weil wir sind Teamarbeit gewöhnt.
Würdest du denn, weil das klingt ja auf jeden Fall so, als ob du auf jeden Fall meinst, auch es gibt da jetzt nicht das richtig oder falsch, sondern einfach nur eher, wie wir das halt für uns anpassen.
Genau, es gibt nicht richtig oder falsch. Ne, man muss erstmal verstehen, wofür das Writers Room System da ist, nämlich eine sehr strukturierte Arbeitsweise, Systematik, um große Mengen an Episoden zu entwickeln und zu produzieren und, sage ich mal, das Folgen einer einzigen kreativen Vision, die im US-System durch den Showrunner verkörpert und transportiert wird. Und das hat auch legale Konsequenzen. Ne? Also bei uns, ne, wie ist die Entlohnungskultur ist auch eine völlig andere, dass die Entwicklungsarbeit genauso honoriert wird und unser System, die Bezahlung erfolgt immer erst bei Lieferung von Drehbüchern oder sogar erst bei Produktionsbeginn. Das werden viele kennen, die selber in der schreibenden Zunft tätig sind. Also man muss auch die komplette Gesetzgebung ändern. Und da muss man eigentlich schon früh Entscheidungen treffen, weil das ist viel Arbeit, ne? Bestehende Systeme zu verändern, das ist einfach Arbeit. Das kostet Zeit, das kostet Austausch und ja, in der Produktion ist Zeit Geld.
Und da fällt mir aber ein, wir hatten ja eine Serienkultur, hatten wir ja auch schon davor und wir hatten ja auch schon die Daily Soaps zum Beispiel, die ja auch, da meintest ja auch, du hast damit ja auch zum Teil angefangen, die hatten doch auch eine Art Writers Room oder wie haben sie damals geschrieben gehabt und wäre nicht mit der Struktur auch die Erstellung von heutzutage horizontal erzählten Serien möglich gewesen?
Absolut, also die Daily Soap Produktion hat von Anfang an das amerikanische System angewendet, weil anders wäre das gar nicht gegangen. Du kannst nicht so einen irrsinnigen Output, musst du industriell fertigen. Und es hat aber so gut wie keinen Austausch gegeben mit, ich nenne jetzt mal so die Primetime-Produktion. Das hat dann wiederum mit unserem kulturellen Verständnis zu tun, ne? Das Daily Soap gehört ganz klar zum Unterhaltungssektor, hat eben auch gar nicht den Anspruch, jetzt kulturell, künstlerisch wertvoll zu sein, sondern es ist einfach ein kommerzielles Unterhaltungsprodukt und wurde entsprechend, die Fernsehserie hat in unserer Kultur seine Wurzeln vom Film. Und insofern gab es da ein gerüttelt Maß an Vorbehalten gegeneinander und wirklich kaum Austausch. Ne? Und das zieht sich so durch alle Gewerke. Ne? Selbst viele Autoren, Autorinnen, die ich kenne, die verdienen sehr gutes Geld in der Daily Soap, aber da spricht man nicht so gern drüber. Man spricht viel lieber über den unverfilmten, geförderten Film, der seit 10 Jahren in der Schublade liegt, als darüber, dass man bei der Daily Soap seit Jahren sein Brot verdient. Und Produzentinnen sind von Natur aus ja immer pragmatischer. Also es gab ja schon immer Firmen, die beides gemacht haben. Aber eigentlich, ne, gab es so ein paar Firmen, die sich da von Anfang an drauf spezialisiert haben. Und es sind wie so zwei Welten, die nebeneinander existieren. Und ja, klar, ne, als dann der Serienboom so richtig losging in Deutschland, hätte man sich durchaus mal mit den Leuten von der Daily Soap zusammensetzen und austauschen und befruchten können. Aber es hat nicht stattgefunden, weil bei uns in Deutschland diese Unterscheidung, diese Abgrenzung zwischen Kunst und Unterhaltung einfach so massiv ist und in unseren Köpfen da solche Mauern sind, dass es da wirklich wenig Austausch gibt, was ziemlich blödsinnig ist. Aber so ist es.
Hast du denn irgendwelche Gedanken dazu, woher das kommt? Wir entfernen uns von meinem Skript extrem, ne? Muss ich mal kurz den Zuhörenden sagen. Aber ich finde es gerade ganz spannend, weil ich frage mich ja auch immer, woher kommt denn diese extreme Trennung von eben dieses, das eine ist Kultur und Kunst und das andere ist Entertainment. Das haben wir ja auch im Filmsektor ja genau dasselbe, ne? Dass du halt dann die Entertainment-Filme hast, die zumindest jetzt, wenn man es so sieht, ganz recht oft halt mehr das Publikum direkter ansprechen und dadurch halt aber auch oft erfolgreicher sind, in Anführungsstrichen, ne? Und damit wäre jetzt nicht die Qualität, ne, sondern einfach nur den Erfolg durch die Zuschauer, die da reingehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Arthouse-Film, den Kunstfilm, der zwar sehr gelobt wird, aber dann halt immer wieder im Meckern, ja, der irgendwie gucken sie den Zuschauer nicht. Und ich verstehe nicht, wieso man da diese Trennung immer hat und wieso man nicht sagt, hey, es gibt ja genug Beispiele aus anderen Ländern, dass man das zusammenlegt und sagt, wir brauchen nur nicht Entertainment oder, sondern wir brauchen noch etwas, was entertaint und gleichzeitig kulturell wertvoll ist.
Ja, oder auch nicht, ne? Also ich finde, das hat nicht, also es gibt sinnfreie Unterhaltung, hat genauso ihre Daseinsberechtigung wie künstlerisch hochwertige Unterhaltung. Ich kann dir das nicht erklären, warum das so ist, sondern eigentlich nur ja der Blick auf unsere Entwicklung. Das hat letztendlich auch mit unserer Geschichte zu tun, ne? Weil wir in Deutschland geprägt sind von der Erfahrung des Dritten Reiches, wo Propaganda ja nicht nur die Gesellschaft, den politischen Diskurs gleichgeschaltet hat, sondern ja auch die Medien gleichgeschaltet waren. Und ne, überhaupt dieses Trauma, unser Volk ist eine bestimmte Zeit einer Person gefolgt und das hat direkt in die Hölle geführt und deswegen wurden so Strukturen geschaffen, ne, dass Gewaltenteilung bis ins Letzte, ne, das prägt ja nicht nur unser politisches, gesellschaftliches Leben, eben auch wie der Kulturbetrieb und die Unterhaltungsindustrie strukturiert sind. Und dass es einfach so ein ganz klares Verständnis davon gibt, was wertvoll ist, ne? Und einfach die pure Unterhaltung, das hat dann auch mit dem kulturpolitischen Diskurs der 70er, 80er Jahre zu tun, wo einfach die, sage ich mal, die niedrige Unterhaltung immer was Suspektes hatte. Und immer dieses Stigma ist nicht wertvoll. Und völlig ungeachtet der Tatsache, dass wesentlich mehr Menschen die wertfreie und künstlerisch gar nicht mal so anspruchsvolle Unterhaltung bevorzugen, ne, der einfach der gesellschaftspolitische Diskurs geprägt wird von einer intellektuellen Elite. Ne? Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, als ich bei RTL angefangen habe zu arbeiten. Ich wollte natürlich auch, habe mich natürlich auch eher bei Arte gesehen als bei RTL, wollte da nur so kurz wie möglich arbeiten, um mal ein bisschen Geld zu verdienen. Und aber dieser Schock, wenn man dann mal auf die Quoten geguckt hat, wo ich gemerkt habe, so, oh wow, ein Viertel aller Fernsehzuschauer guckt lieber Alarm für Cobra 11 als irgendwie einen tollen Spielfilm, den gucken irgendwie nur, weiß ich nicht, 7% der Leute. Und dieses, das einfach zu realisieren, wie da die Verteilung ist. Und das hat natürlich, finde ich ja auch, ich persönlich jetzt geschmacklich schreckliche Konsequenzen, ne? Dass ein Privatsender natürlich privatwirtschaftlichen Interessen und Vorgaben folgt und es wird das hergestellt, was die Leute sehen wollen. Und dagegen steht aber so ein, sag ich mal, paternalistischer Ansatz, nee, wir zeigen euch, was wir für richtig und wichtig finden, was ja so ein bisschen der Habitus der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ist, wozu sie auch per Staatsvertrag verpflichtet sind. Und nicht falsch verstehen, ich finde das fantastisch, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Aber dieser Ansatz hat halt auch jahrelang, ne, zum Beispiel die Jugendzuschauer völlig aus dem Blick verloren. Ne, das ist jetzt schon einige Jahre her, dass sie gemerkt haben, so, oh Scheiße, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, die werden, wie wir auch, ne, immer älter. Ne, Schnitt vom ARD ist, glaube ich, weiß ich nicht, 70 und von ZDF 60. Ne, und als dann als das Privatfernsehen 84 in Deutschland angefangen hat, die Leute erstmal juhu, ne, endlich dürfen wir sinnfrei Tutti Frutti gucken. Und mit den Streamern, na, das hat dann irgendwie nochmal alles auf den Kopf gestellt, seitdem die Sender mit Mediatheken verzweifelt versuchen, das junge Publikum da wieder einzufangen und zu erreichen.
Ja, oder auch, wenn wir jetzt Funk nehmen zum Beispiel, ja doch mit recht wenig Geld im Vergleich zum ganzen Geld, was für Produktionen da sind, natürlich dann diese Versuche natürlich auch ein bisschen erschwert sind, glaube ich, ne?
Absolut. Also, aber Fakt ist ja, dass ne, die jüngeren Zuschauer, also die, was weiß ich, unter 20-Jährigen oder auch selbst die 20-Jährigen haben ja überhaupt gar keinen Fernseher mehr. Hast du einen Fernseher zu Hause? Guckst du Fernsehen?
Nee, Fernsehen leider auch nicht.
Ja, guck. Ja, damit geht's schon los. Ne? Und da sind aber die ganzen Menschen, die in den Redaktionsstuben sitzen, mussten die ja irgendwie erstmal verstehen lernen.
Ja, verstehe ich, ja. Wie hast du denn eigentlich diesen Serienboom wahrgenommen? Also dann da, wo es denn so losging, nennen wir es mal mit so Start von Netflix hier in Deutschland, weil dann begeben wir uns dabei so ein bisschen Richtung Civil Eyes auch und deine Arbeit dort. Genau, wie hast du das denn wahrgenommen und was hast du da gedacht in der Zeit?
Ja, das waren natürlich einfach so ein paar goldene Jahre, ne? Also mit diesen ersten Formaten so für Amazon und Netflix, so Dark, also Weinberg, das war eigentlich TNT, waren eigentlich ne, so die richtigen Pioniere, aber dann eben Dark und Four Blocks, wo man das erste Mal vielleicht nicht das allererste Mal, aber so gedacht hat, so, ach komm, das ist schon cool. Und das wurde eben auch international wahrgenommen. Also das war jetzt für jemanden, der in dieser Branche eben schon für über 20 Jahre tätig ist, ja eigentlich immer so gesetzt, dass deutsches Fernsehen, deutsche Serien, also es gab Derrick und so ein paar Formate, die international erfolgreich waren. Aber deutsche Serie hat im internationalen Vergleich quasi nicht stattgefunden. Ne? Und das hat sich da dann einfach geändert. Und das war total toll. Und dann wurde entwickelt wirklich wie verrückt. Und das war einfach, ja, schon echt so eine Aufbruchsstimmung und, ne, und dieser Erfolg von diesen Streamern, also es war für die Kreativen, die haben gedacht so, oh wie geil, ne, wir müssen gar nicht mehr immer nur für die deutschen Sender arbeiten und uns von denen schlecht behandeln lassen. Wir können jetzt nach diesen internationalen Standards eben mit diesem Gedanken, oh, wir werden jetzt alle Showrunner, war auch alles so ein bisschen missverständlich, aber hat sich ja dann geklärt. Ne? Man muss sagen, dass die Autoren, Autorinnen sich als erstes und am intensivsten mit dieser Arbeitsweise befasst haben, weil für sie es am meisten zu gewinnen gibt. Und die haben das dann auch schnell kapiert. Aber es war einfach super, ne, dass da auf einmal, was so Jahrzehnte so in Stein gemeißelt war und immer nur so Krimi, Krimi, Krimi. Ne? Also es war ja auf einmal auch, also jetzt so die Genre, so Four Blocks, ne, das war ja irgendwie auch echt jetzt mal so ein Mafia-Teil, ne? Und Hausen, es gab dann auf einmal Horror und auch im Comedy, also so diese Vielfalt, die hat ja einfach auch so eine Genrevielfalt auf einmal wieder in unsere Serienlandschaft gespült, wo wir einfach Jahrzehnte mit 90% Krimi, Medical und Familienserien einfach zugekleistert wurden, weil es heißt so, ja, das wollen die Leute sehen. Und diese vielen neuen Rezeptionswege, die haben einfach so Türen aufgestoßen. Das war einfach super.
War das auch so die Zeit von, wo Civil Eyes gestartet ist? Weil ich hatte auch das Gefühl, also in der Studiumzeit, da war es eher so, also war noch ein bisschen kurz vor diesem Boom bei mir, da wollten alle eigentlich Film machen und gar nicht Serien machen. Und dann kam dann halt so dieser Boom und dann hat man gesehen, oh, da sind Sachen möglich. Und plötzlich habe ich das Gefühl oder zumindest zurückgespiegelt bekommen, dass viele damals dann ja gesagt haben, gut, dann Serie, ich kann endlich mal meine Geschichten erzählen. Und da wurden noch viele Sachen also umgemünzt auf Serie und geguckt, hey, wie kriegen wir das irgendwie als Serie, weil da mehr möglich ist als im Kino. Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Also hast du auch das Gefühl, dass da irgendwie viele Leute halt dann auch versucht haben, dann in diesen Serienmarkt reinzukommen, nur weil das die Möglichkeiten bietet, die man halt sonst nicht hatte?
Nee, also Serial Eyes hat wie viele andere Serienlehrgänge, so zum Beispiel an der Filmschule hier in Köln, an der IFS oder auch Ludwigsburg, die sich schon sehr lange mit Serial Storytelling beschäftigt haben. Also Serial Eyes hat 2012 gestartet. Es war, sage ich mal, also waren schon so Early Adapter. Na, also so, sage ich mal, dieser Boom setzte dann so ein bisschen später erst ein, aber die haben das eben schon kommen sehen, diesen Bedarf. Ne? Also weil, ne, dass die Streamer auf den europäischen und eben dann auch auf den deutschen Markt kommen wollen, ne, das, sage ich mal, war ja bekannt. Und da haben die Ausbildungsstätten und eben auch die DFFB eigentlich relativ früh, so ein bisschen vorher schon reagiert. Aber diese Studiengänge waren jetzt nicht so bekannt und so populär, wie sie das heute sind. Ne? Da reden wir jetzt, das ist wirklich dann so, als der Boom dann kam, ne, da haben dann wirklich alle gedacht so, ach ja, geil, irgendwie jetzt mal Serie und da kann man ja dann auch mal Geld verdienen. Aber ich habe selbst als Dramaturgin, ne, wie gesagt, ich war da schon immer eigentlich eher so eine pragmatische Fernsehtante, die gedacht hat, so, ja gut, ich gehe dahin, wo ich wo ich von leben kann, Kunst hin oder her. Schöne Sache. Ich habe natürlich auch mein unverfilmtes, gefördertes Drehbuch in der Schublade. Aber sorry. Ne? Und habe dann aber auch, ne, jetzt so in meinen Kreisen, wenn ich meine ganzen Kollegen, Kolleginnen, ne, die sich ne, mit ihren ne, Beratungen und dramaturgische Begleitung wirklich ne, da so durchgeschlagen haben und immer so, ja, du, ne, mit deinen Serien. Ich so, ja, Leute, da muss man sich halt auch mal ein bisschen die Hände schmutzig machen. So, dann ist es halt mal Tierärztin Dr. Mertens und nicht der neue Schlöndorff. Ne? Mhm. Ja, so what? Mhm. Und da sind, glaube ich, eben auch die Drehbuchautoren, Autorinnen ein bisschen pragmatischer geworden. Ja, das hat aber, wie gesagt, gedauert. Ne?
Wenn wir jetzt mal in die Jetztzeit gehen, weil wir haben ja auch schon, die Anfangsanmod von mir war, dass sich jetzt natürlich viel verändert jetzt gerade, auch viel Rückzug auch von den großen internationalen Streamern, die langsam, viele haben auch Produktion aus Deutschland gestoppt zum Beispiel und da liegen auch viele Sachen auch noch irgendwo auf Halde und noch nicht wirklich raus und etc. pp. Ja. Ne? Und wie merkt ihr das denn bei Civil Eyes, also was jetzt so die Newcomer-Seite angeht? Habt ihr das Gefühl, dass das auch dort ankommt, dass die Werbezahlen sich auch vielleicht verändert haben? Oder ja, wie sieht das da aus?
Ja, da muss man sagen, dass eigentlich Corona der härtere Cut war. Ne? Also so, sage ich mal, der Bedarf an gut ausgebildeten Autoren, Autorinnen ist ja nach wie vor da. Und durch die Konsolidierung des Marktes, dass eben ne, diese ganz große Blase so ein bisschen geplatzt ist, weniger produziert wird, das erhöht eigentlich nur die Forderung nach qualitativ hochwertiger Ausbildung, nach Professionalisierung, nach Spezialisierung. Also wenn der Kuchen kleiner wird, muss man brutalerweise sagen, dann kriegen halt auch nur die Besten noch ein Stückchen davon ab. So dieses so, auch ich würde gerne und ich probiere mal. So diese Zeit, das ist halt im Moment schwierig. Insofern, und wir merken es bei Serial Eyes insofern nicht so, weil die Leute, die sich bei uns bewerben, sind, also ne, wir unterrichten, wir bringen ja nicht Schreiben bei, wir sind ein postgraduierten Programm, was sich ja an erfahrene Autoren, Autorinnen richtet. Also man muss ja auch schon geschrieben und was Produziertes geschrieben haben, um überhaupt teilnehmen zu können. Das ist ein Fulltime-Programm über 9 Monate, was einfach generell ein sehr hohes Commitment erfordert. Also auch finanziell, auch zeitmäßig. Und deswegen bewerben sich sowieso nur Leute, die sehr genau wissen, warum sie das machen wollen, die genau wissen, was sie sich davon versprechen können, was sie erwarten können. Und insofern war Corona ein viel härterer Cut, weil das natürlich brutal war für ein Programm, was davon lebt, dass die Leute aus ganz Europa nach Berlin kommen, um dort mehr als 8 Monate miteinander zu arbeiten und dann im Lockdown dann in ihren kleinen Miefbuden überteuerten saßen, um online irgendwie am Unterricht teilzunehmen. Und das war ein härterer Cut als jetzt dieser Markt, ne? Weil das, was wir machen mit Serial Eyes, ist ja wirklich diese sehr spezielle Weiterbildung auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist eigentlich das, was nach wie vor gebraucht wird.
Erkennst du denn so Trends oder Themen, die denn so jetzt, die vielleicht mal wiederkommen jetzt auch in den letzten Jahren? Also ich meine, wir hatten ja den Boom mit Sopranos, mit horizontal erzählten Geschichten, ne? Und dann hat sich ja dann so weiterentwickelt. Und mit was kommen denn jetzt die Leute, die jetzt Lust haben auf Serie?
Ach, das ist...
Kann man da was rauslesen? Vielleicht kann man auch gar nichts rauslesen.
Es ist irgendwie jedes Jahr. Es ist immer so ein ganz, ganz bunter Mix. So ein kleiner Trend ist vielleicht, dass die Bewerber, Bewerberinnen schon so ein bisschen realistischer werden. Also ich glaube, in früheren Jahren wurde da schon noch eher mal so die crazy Sci-Fi, Mystery unverfilmbare, weil viel zu teure Anthologie. Ne, also dass die sich schon sehr genau überlegen, was, okay. ne, was vielleicht überhaupt eine Chance hat. Mhm. Und das ist aber auch durchaus ein Anspruch. Ne? Also das ist schon auch was, wo wir drauf hinzielen. Ne, es gibt unterschiedliche Approaches, was man sich jetzt entschließt zu entwickeln in dem Programm. Ne? Dass man, es kommt dann immer auch so ein bisschen drauf an, wo man in seiner beruflichen Karriere jetzt genau steht. Ne? Also jemand, der sagt, ich bin jetzt sowieso schon seit fast 10 Jahren in der Branche tätig. Ich habe genug Samples, ne, Schreibproben, wenn jemand wissen will, wie ich ticke, was ich bin. Ich will jetzt was entwickeln, was ich wirklich vielleicht als Headwriter, ne, auch tatsächlich produzieren könnte und leiten könnte. Und jemand, der, ne, schon erste Arbeitserfahrung gemacht hat, aber sieht, okay, ich bin jetzt in dieser Branche drin, aber dieses eine Herzensprojekt, das möchte ich jetzt einfach gerne mal entwickeln, um wirklich meine Stimme, ne, als Autor, als Autorin zu entwickeln. Aber ich komme da nicht zu, ne, weil ich irgendwie immer nur darum kämpfen muss, überleben zu können. Und ich nutze jetzt diese Zeit, um dieses ultimative Writing-Sample zu entwickeln. Mit all diesem Input, den das Programm bietet. Das sind so die beiden unterschiedlichen Ansätze. Auch eben was zu entwickeln, wo ich sage, das ist jetzt nicht was, wo ich denke, das wird mir jetzt sofort aus den Händen gerissen. Aber wenn Leute auf mich zukommen und mich als kennenlernen wollen, wo ich sage, so hier, das ist meine Stimme, das bin ich. Und die entwickeln ja noch ein zweites Projekt. Das ist sehr individuell, was da jetzt der beste Move ist, und aber natürlich träumen alle davon, dass ihr Projekt, wir haben ja am Ende dann so einen großen öffentlichen Pitch, wo wir Produktionsfirmen zu einladen, und das kann man ja sich ausrechnen. Also von den, wir sind jetzt im 12. Jahr mit Serial Eyes, das sind dann etwas über 130 Abgänger, und konkret wurden 2 Sachen, die bei Serial Eyes entwickelt wurden, produziert. Es waren wesentlich mehr, die optioniert waren. Aber wenn man es bei Licht betrachtet, ist es gar nicht so schlecht. Ne? Also das ist klar ein viel höherer Output. Aber ich würde mal sagen, bestimmt die Hälfte von den Projekten sind optioniert worden und sind vielleicht tatsächlich noch in Entwicklung. Und es geht einfach wirklich darum, sich selber zu präsentieren als jemand, der in der Lage ist, in professionellen Zusammenhängen, in Zusammenarbeit, im Team zu arbeiten. Das ist ja so der Hauptfokus von der Ausbildung.
Ja, okay. Und wie, also das heißt, du meintest ja, manche Stoffe kommen auch dann an bei den Sendern, also dass sie dann irgendwie optioniert sind oder vielleicht sogar umgesetzt wurden. Wie offen sind denn Sender aktuell allgemein, auch so ein bisschen nach deiner Erfahrung, überhaupt für so neue Stoffe? Ich will jetzt nicht aktuell jetzt sagen, jetzt nach dem Boom, darum geht's mir gar nicht, sondern eher die Offenheit für neue Stoffe und die dann halt vielleicht auch wirklich dann weiterzutragen. Oder ist es denn doch eher denn das, was man schon kennt?
Ja, also du, die Offenheit, ne, also das sagen immer alle, egal ob Produzent oder Sender, die sind natürlich offen, aber weil jetzt eben im Moment gerade, das war so im letzten Jahr, ne, da ist die Blase ja so ein bisschen geplatzt, und deswegen ist der Fokus, geht mehr auf die Sicherheit, ne, mhm. Und Sicherheit bedeutet im Moment IP. Also sprich, das ist ja so ein ähnlicher Trend wie der im Kino, also jetzt sage ich mal im kommerziellen Kinobereich, mhm. Ja auch, ne, immer so diese ewige Fortsetzung oder eben die Umsetzung von einer IP, die in anderen Zusammenhängen erfolgreich war, ne, also Buch oder Dokumentarfilm oder Spiel, weil du da einfach die Sicherheit hast, dass wenn ein Format in einem anderen Sektor schon erfolgreich war, sein Publikum gefunden hat, das ist dann so ein bisschen so eine sichere Bank. Also deswegen die Experimentierfreude ist im Moment jetzt geringer, als sie vor ein paar Jahren war, wo jeder sich erstmal hervortun wollte mit irgendwas, was noch nicht da gewesen ist.
Ja.
Aber es gibt eben jetzt inzwischen auch ja andere Kanäle, also dass zum Beispiel so ein Format wie die so Shortform und Webserien, ne, das ist ja wirklich, sage ich mal, so ein Format zum Beispiel, was man früher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und weil da einfach das Produktionsvolumen viel geringer ist, ne, es bietet sich da jetzt, also zum Beispiel wirklich auch für Newcomer, bieten sich da ganz andere Möglichkeiten als jetzt, wenn wir jetzt wirklich über eine Primetime-Serie reden oder so ein High-Budget-Ding, da reden wir ja über mehrere Millionen Euro. Mhm. Die legt man natürlich in die Hände von Menschen, wo man weiß, dass die ihr Handwerk beherrschen. Ne? Und wenn man aber so kürzere Formen bei uns, wir sind ja sowieso Limited Series und auch viel beliebter. Also es geht ja in den seltensten Fällen darum, jetzt Staffeln mit mehr als 10 oder 12 Episoden herzustellen. Aber je kürzer das Format ist und je niedriger das Budget, desto größer ist die Freiheit.
Das stimmt auf jeden Macht Fall. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, das ist ja wie beim Film auch. Ja, ne? Genau, so ne? den Kurzfilm, so quick and dirty, ist einfach leichter, da das Geld zusammenzukriegen. Und das ist im Serienbereich nicht anders.
Das ist ja immer die Frage, weil da ist ja immer dann die Vertriebsmöglichkeiten, ist ja immer die Schwierigkeit, ne? Also du hast gerade Webserien angesprochen. Also Webserien gibt's ja auch schon mindestens seit dem Start von YouTube und wahrscheinlich sogar noch länger. Und genau wie du sagst, viele wurden da nicht wirklich beachtet. Es gab auch immer wieder Ansätze zu sagen, hey, wir machen einfach mal vollkommen autark, produzieren das und gehen darüber. Aber das hat dann doch meistens nicht so gefruchtet. Du hast es gerade als eine Möglichkeit genannt. Hast du da vielleicht ein Beispiel dafür, wo das mal gut läuft mit so einer Webserie? Oder wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann wäre die Frage eher, wie du es meinst mit der Webserie, weil meinst du jetzt wirklich sowas wie eine kurze Serie, eine abgeschlossene Serie, die man dann mit einem Sender oder mit einer Finanzierung irgendwie bei YouTube hochlädt? Oder ist es eher
sowohl
gemeint?
Als auch. Ne? Also das selber zu machen mit einer kleinen Förderung, also weil auch die Förderungen reagieren ja darauf, dass Serienentwicklungen jetzt auch gefördert werden. Und also eben entweder in diesem, wir machen es jetzt selber und ne, YouTube steht sowieso jedem offen, aber auch eben bei ZDF Neo und selbst so ein Sender wie RTL, die machen jedes Jahr so einen Wettbewerb mit den Filmunis, also wo alle Studierenden teilnehmen können. Und der Gewinner, die Gewinnerin für ein Budget von immerhin schlappen 1,5 Millionen, so eine Shortform-Series, die wird produziert. Ne, also das sind, selbst so ein etablierter Privatsender und, ne, und auch in den Mediatheken, ne, diese Shortform-Series, so im Comedy-Bereich, im, was sind das hier, auf ZDF Neo Jugend? Was mit Jugend? Ne, also da ist da tut sich schon wirklich einiges. Ich kann jetzt die Titel leider nicht so runterspulen, weil alles ich die gut. tatsächlich auch nicht schaue. Das wischt bei mir immer nur so vorbei. Aber also auch bei den Sendern tut sich da einiges.
Okay, das ist natürlich spannend. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein spannender anderer Weg, erst recht, um in die Serienwelt reinzukommen, weil du, genau wie du sagst, natürlich geht es am Ende um Vertrauen und die großen Budgets für den großen Science-Fiction-Epos Serie, ja. Den kriegst du wahrscheinlich nicht als erste Serie, die du machst.
Sondern eher erst nicht.
Außer du kannst sie für ganz wenig Geld machen. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, was du ansprichst. Bevor wir zum Ende kommen, weil langsam bewegen wir uns zum Ende. Wir hatten, weil ich glaube, das ist nochmal auch ein spannender Gedanke, vielleicht auch für Menschen, die sagen, hey, wir haben Bock auf Serie oder Serie umzusetzen. Du hattest mal in unserem Vorgespräch gesagt, dass man die Serienarbeit vielleicht als künstlerisches Handwerk sehen sollte. Vielleicht, ich werf das mal einfach mal so in den Raum und guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Weil ich fand das ganz wichtig und ich fand auch den Gedanken sehr spannend, den du angesprochen hast damals.
Genau, also das ist eben speziell in diesem Writers Room System, überhaupt das amerikanische System, betrachtet das Drehbuch schreiben eben viel mehr als Handwerk, als dieser künstlerische Prozess, wo man eigentlich darauf angewiesen ist, dass die Muse einen küsst. Ne? Und so ein künstlerischer Prozess, der in unserem Verständnis ja überhaupt nicht planbar oder leckbar ist. Und das ist einfach eine Arbeitsweise, die in der Serienproduktion überhaupt nicht tragbar ist, ne? Weil du viel längere Prozesse hast und über einen viel längeren Zeitraum das Ganze vorbereiten und produzieren musst. Und das kann man sich da einfach gar nicht leisten, zu sagen, wir warten jetzt mal, bis Autor, Autorin XY das Drehbuch zu Folge 3 ausspuckt. Also das ist einfach ein viel größerer Apparat, der über einen viel längeren Zeitraum in Gang gehalten werden muss. Und und je größer das Volumen ist, und Volumen bemisst sich eben an der Anzahl von Episoden. Also das ist ein Unterschied, ob ich eine Miniserie mit 6 Episoden drehe oder eine Staffel mit 10 oder 12 oder eine Staffel eben mit 21 Episoden. Und da bist du ein Dreivierteljahr, ein Jahr mit beschäftigt. Ne? Und das ist eine Maschine, die du in Gang setzt, die muss dann einfach laufen. Und das ist, sag ich mal, so der wirtschaftliche Grundgedanke. Und deswegen hat das amerikanische System einfach auch diese Stoffentwicklung viel stärker reguliert und strukturiert, so wie das beim Dreh auch ist. Also wir kennen das ja vom Dreh auch. Ne? Da kommt man morgens zum Dreh, da kriegt man eine Dispo in die Hand. Da steht drauf, welche Szenen wir heute drehen. Und der Tag ist erst zu Ende, wenn diese Szenen gedreht sind. Und und so ist das in diesem klassischen Writers Room Zusammenhang auch. Na, da wird gesagt, so, wir entwickeln in dieser Woche die Episoden 2, 3 und 4. In der nächsten Woche wird dann die erste Fassung geschrieben. Ne? Und so, also dieser Entwicklungsvorgang, dieser Stoffentwicklungsvorgang ist genauso strukturiert. Ne? Wo man sagen kann, in diesem Monat entwickeln wir diesen Drehblock. In der nächsten wird diese Fassung geschrieben, weil die Drehfassung, die muss dann fertig sein. Und das liegt in der Natur der Sache, dass man sich darüber verständigt, wann diese Drehfassung geliefert werden kann. Und das kann, die Antwort kann in diesem Zusammenhang nicht sein, so, naja, dann, wenn der Autor, die Autorin damit fertig ist oder möglicherweise die Regie, ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, ne, dann auch nochmal drauf gepinkelt hat und so lange, bis alle glücklich sind, wie das, ne, wie das bei uns viel mehr üblich ist, sondern dass einfach klar gesagt wird, dann muss das vorliegen, dann muss das vorliegen, weil wir dann vorbereiten und dann produzieren. Und deswegen ist dieses System so darauf fokussiert, wie diese kreative Arbeit organisiert werden kann.
Da würde ich aber vielleicht fragen, also in Amerika ist ja dann dafür, wenn wir jetzt das US-Beispiel nehmen, schreibt ein Autor einfach auch wahrscheinlich viel, viel mehr, einfach weil der anders als hier eben nicht auf Anfrage vielleicht von einem Produktion schreibt, sondern auch vieles anbietet. Zumindest höre ich das oft aus den Staaten. Und dadurch ja natürlich einen ganz anderen Output hat und dadurch aber auch ein ganz anderes Handwerk vielleicht auch hat. In dem Sinne von ausgebildetes Handwerk hat, das meine ich damit. Als wenn man natürlich, oder kann man das so vergleichen mit Deutschland? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, nee, Handwerk, also wirklich auch einfach durch die Praxis, ne? Also dass dieses System, also das Writers Room System in Amerika ist wirklich gleichzeitig ein Ausbildungssystem, aber viel mehr wie eine Lehre als wie ein Studium. Ne? Also wenn man das System hat, Position für Einsteiger, die eben nicht dann in ihrer ersten Produktion aufgefordert sind, ein ganzes Buch zu schreiben, sondern die kriegen so kleine Teilaufgaben und werden, es gibt immer jemanden, ne, der deine Arbeit begleitet und feedbackt. Und wenn man mit jedem Jahr erklimmt man dann so eine weitere Stufe und in diese Showrunner-Position kommt man eigentlich erst so nach 5 bis 7 Jahren, ne? Und dann hast du einfach, ne, nicht mal ein Drehbuch im Studium entwickelt und träumst davon, dass die nächste Show deine eigene ist, sondern dann hast du halt schon 50 Serienepisoden geschrieben. Und auch, ne, wie Szenen, ne, einfach wie Episoden strukturiert werden, wie Szenen gebaut werden, wie gute Dialoge gebaut werden. Das ist, natürlich hat Schreiben auch in diesem System mit Talent zu tun, aber ich sage immer 10 bis 20% Talent und der Rest ist Handwerk, wenn nicht sogar mehr. Ne, das ist einfach, hat viel mit Praxis, mit Übung, einfach mit dem Tun zu tun. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, ganz anderes Verständnis als dieses so, ja, ich hab das studiert und jetzt das nächste Ding ist jetzt meins. Ne?
Mhm. Spannend, ja, auf jeden Fall.
Und auch wirklich, dass der Beruf des Drehbuchautor, Autorin zu viel größeren Teilen darin besteht, eben nicht die eigene Vision umzusetzen und zum Ausdruck zu bringen, sondern das gesamte Grundverständnis ist, in der Lage zu sein, jemand anderes Vision umzusetzen. Ne, weil es können ja logischerweise, es werden viel mehr Leute gebraucht, die schreiben können, als
Showrunner.
Es mangelt ja nicht an Ideen, es mangelt an Leuten, die in der Lage sind, ihr ja auch künstlerisches Ego und ihre Kreativität in den Dienst einer anderen Vision zu stellen. Und das ist so das Problem, was ich sehe, dass alle wollen immer, ne, sich selber zum Ausdruck bringen, aber das ist nicht das, was der Markt braucht.
Und wie kriegen wir, also vielleicht hast du da auch Gedanken dazu, wie kriegen wir denn diesen Markt, wie kriegen wir denn diese Art zu arbeiten denn hier nach Deutschland? Weil das klingt ja spannend auf jeden Fall.
Nee, es passiert ja, also es wird, auch da werden immer noch viel mehr als Writers Room bezeichnet wird, als es dann wirklich ist, aber das findet ja jetzt schon statt seit einigen Jahren, dass wirklich in einer Teamarbeit anders organisiert wird, dass man mehr der Vision von Creators, also den Autoren, Autorinnen folgt, als, ne, der Vision von Regisseuren und Regisseurinnen, was vielmehr in unserer Kultur viel dominanter war über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und das ist im Fernsehbereich einfach nicht so, ne? Weil die Regie ist im Serienbereich ja eine Position, die nur einen ganz bestimmten Teil da bespielt und nicht das gesamte Format. Ne? Also wenn man da, was weiß ich, 8 Folgen oder 10 oder 12 hat, ne? Eine Regie betreut dann da so 3 oder 4 Folgen. Und dann geht es ja natürlich nicht darum, seine eigene Vision da jetzt irgendwie umzusetzen, sondern dann geht es darum, das Format zu bedienen. Das ist ja eine ganz andere Aufgabe, als wenn man seinen eigenen Film macht.
Ja, definitiv. Super spannend. Also da könnte ich wahrscheinlich noch viel, viel länger drüber sprechen und noch viel, viel tiefer reingehen wollen. Vielleicht macht man das nochmal in einer zweiten Folge. Ich hätte noch eine Frage an dich zum Thema Civil Eyes. Wie kann man sich denn da bewerben? Und du hast ja gesagt, es ist ein 8-monatiges Programm. Genau, wie komme ich denn da rein, wenn ich da ein bisschen mehr mich vertiefen möchte?
Also die Anlaufstelle ist natürlich unsere Webseite, wo man sich informieren kann und auch die Bewerbungsvoraussetzungen genau erklärt sind. Also eine Voraussetzung ist Erfahrung und im Serienschreiben, im besten Fall eine produzierte Episode weil wir, wie gesagt, ne, wir bringen das nicht bei, sondern wir bilden weiter. Also das Grundverständnis von serieller Dramaturgie, von Seriengeschichte, Produktionsweise, all das setzen wir voraus. Und eben auch die Schreiberfahrung. Und dann kann man sich, Programm findet in Englisch statt, weil es eben ein internationales, ein europäisches Programm ist. Also der ganze Unterricht findet in Englisch statt und auch das, was geschrieben wird, also Englisch in Wort und Schrift ist eine Voraussetzung. Und ansonsten geht's im Dezember los. Da ist der Call open bis Februar oder März. Im Frühjahr wird dann die Auswahl getroffen und im September geht es dann wieder los. Also wir haben jetzt gerade gestartet mit dem neuen Jahrgang, mit dem 12. Jahrgang. Und der wird im Mai seinen Abschluss finden mit dem Final Pitch.
Ja, okay. Dann wäre die allerletzte Frage an dich. Wenn du einen Tipp hättest für SerienmacherInnen oder einfach Leute, die den Weg in die Serie finden wollen, was wäre das? Hättest du da einen?
Ich würde sagen, versucht in der Daily Soap einen Job zu finden. Weil das ist ein Bereich, der aufgrund des hohen Outputs und es jetzt gerade gibt so ein kleines Revival, es gibt neue Daily-Formate. Und es ist einfach eine Branche, die haben einen wahnsinnigen Ausstoß. Deswegen brauchen die auch viele Menschen und deswegen sind die eigentlich auch aufgeschlossen. Also das war auch, wo ich meinen ersten Schreibjob bekommen habe. Das war dann einfach so diese Mischung aus zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich die Chance gekriegt, so ein Schattenbuch zu schreiben, hat funktioniert. Oder als Storyliner, das ist einfach eine wahnsinnig gute Schule für Plotten in Serie. Oder halt wahlweise sich einfach mal umgucken nach Formaten, die einfach einen hohen Output haben. Also jetzt irgendwie als erstes den Tatort schreiben zu wollen, da kommst du einfach nicht rein, sondern dann eher nach Serien gucken mit einer hohen Stückzahl, weil da ist auch ein hoher Bedarf und da ist dann auch die Bereitschaft in der Regel einfach auch größer. Und Daily Soap ist für Serienautoren, Autorinnen nach wie vor die beste Schule.
Das nehmen wir mit und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch und bedanke mich auch an die DFFB für die Möglichkeit dieser Kooperationsfolge und natürlich auch ein Dankeschön an die ZuhörerInnen, die sich die Zeit genommen haben, hier uns beiden zu lauschen. Das freut mich auf jeden Fall sehr.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Und deswegen bleibt mir nicht mehr so viel zu sagen, außer wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht. Ja, und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.